Diese Woche haben wir Parashat Tetzaveh, eine sehr abwechslungsreiche Parasha, obwohl sie insgesamt mit den Vorbereitungen für das Stiftzelt, für den Mishkan, sie sich völlig dem widmet, gelingt es der Parasha, um vielfältig zu sein. Denn wir haben in der Parasha die Menorah, ganz interessant, das war mal ein Thema eines Shiurs, den ich im Stadttempel gehalten habe, von in Sefer Shmot haben wir alle Hinweise, wie das Gebäude zu bauen ist, wie die Kohanim gekleidet sein sollen. Aber eigentlich haben wir bitter wenig über den eigentlichen Opferdienst. Der ganze Opferdienst, den finden wir in Sefer Vayikra am Anfang, so wie auch ein ganz wenig in Emor. Und sonst ist er in Sefer Bamidbar und Dvarim. Was in welchem Ort ist, es gibt eine Logik dahinter, das heißt, die grobe Kategorisation der verschiedenen Arten Opfer, die finden wir am Anfang des Buch Vayikra, unmittelbar, das ist zeitgleich, als der Mishkan vorbereitet, aufgebaut und eingeweiht wird. Und dann gibt es eine Menge öffentliche Opfer, die meistens mit den Feiertagen verbunden sind, die finden wir erst kurz vor dem Einzug in Israel. Am Ende der 40 Jahre der Wüstenwanderung im Abschnitt Pinchas. Das ist so ein bisschen, was das heißt. Eigentlich haben wir in Sefer Shmot keine Opfer. Was ist die große Ausnahme? In unserer Parasha haben wir A oder 1, das ist ja kein A. 1, wir haben die Menorah. Und zweitens haben wir Korban Tamid, das tägliche Opfer, das in Mishkan und Bet HaMikdash gebracht wurde. Alles andere ist später. Also ganz interessanten Themen. Die Kleidung, das Uniform der Kohanim ist ein wichtiges, ganz großes Thema der Parasha. Ich habe schon erwähnt, das Thema des täglichen Opfers. Ja, also wir haben Menorah, Kleidung der Kohanim. Wir haben auch noch eine der Möbelstücke des Mishkans, nämlich den kleinen goldenen Altar, Mizbeach HaZahav, auf dem das Weihrauch, die Ketoret, geopfert wurde und auf dem zu Yom Kippur und für Sühneopfer, die im Namen der ganzen Gemeinschaft Israels nach einer groben Einschätzungsfehler gebracht werden, davon hat man Blut auf dem inneren Altar angebracht. Das ist alles in der Parasha dieser Woche. In dieser Hinsicht, trotz des überragenden einheitlichen Themas des Mishkans, gibt es hier eine Vielfalt an Themen. Und ich möchte mich mit einem Subthema auseinandersetzen. Bezüglich der Urim und Thummim. Der Kohen Gadol hatte ja diese Brustplatte mit 12 Halbedel und Edelsteine. Und das ist nicht Urim Thummim, das ist der Choshen. Ja? Es gibt sogar ein Buch, das Ende des 19. Jahrhunderts von Sir Arthur Conan Doyle geschrieben wurde, dass das als irgendwie Hauptgegenstand eines Buches hat. Sie wissen, wer der Sir Arthur Conan Doyle ist. Der hat ja Sherlock Holmes geschrieben und eine der Bücher heißt The Jew's Breastplate. Und interessanterweise ist dann ein Buch herausgekommen, das mit Ramban nichts zu tun hat, aber ein Buch herausgekommen, das nahezu die gleiche Geschichte erzählt, aber ein bisschen nachbearbeitet. Der Held jener Geschichte heißt nicht Sherlock Holmes, sondern er heißt der Maral aus Prag. Das ist mal ein Thema für eine faszinierende andere Auseinandersetzung mit dem Maral. Vielleicht müssten wir in einem kommenden Jahr mal einen Zyklus zu Maharal machen, mal versuchen, ein ganzes Jahr Maral zu lernen. Das könnte mal sehr aufregend sein. Vielleicht haben wir hier schon eine Anregung für 5783. Jetzt aber bleiben wir bei Ramban. The Jew's Breastplate ist nicht nur ein Buch von Sherlock Holmes, sondern es ist ein eigentliches Kleidungsstück oder Schmuckstück des Kohen Gadols. Und dann heißt es, ich teile mal jetzt meinen Bildschirm, damit wir das bestens sehen. Es gibt hier die Beschreibung, wie das alles gemacht werden soll, wer Kesuat HaChoshen und dieser HaChoshen soll dann so angehängt werden mit Tabotav von von seinen Ringen soll er also angekettet werden, El Tabot HaEfod, zu den Ringen, die an den Schulterstücken der Schürze angebracht wurden. Und das Biftil Trelet, nicht mit einer Kette, sondern mit einem blau-wollenen Faden aus dieser Trelet-Farbe, Liot al-Cheshevo Efod, ja, so dass es dann dort bleiben soll, bei was dort brodiert ist, dass es eben nicht mehr das eine vom anderen sich wegrückt, das soll schön angebracht sein. Also der Choshen heißt der Choshen HaMishpat, dieser Choshen, diese Brustplatte der Rechtssprach, und darauf gab es die Namen der Stämme Israels. Ja, es gab ja 12 Steine und auf jedem Stein konnte es dann den Namen eines Stammes geben. Und das trage er al-Libo auf seinem Herzen, wann bevo el Kodesh, wenn er nur in das Heiligtum hineinkommt. Zu unterscheiden von bevo el Kodesh HaKodashim, wenn er in das Allerheiligtum hineinkommt, dann hat er es nicht getragen. Zu Yom Kippur hat der Kohen Gadol an jene Zeitpunkten, wenn er in das Allerheiligtum hineingekommen ist, eben diese Schmuckstücke nicht getragen, sondern hat ein anderes Uniform getragen. Und es soll aber so sein, normalerweise mit Ausnahme von diesen Yom Kippur-Verordnungen, soll er das immer tragen, le Zikaron lifnei Hashem tamid. Er bringt so das Gedächtnis immer vor Gott, das Gedächtnis von Bnei Israel. Und dann heißt es, und das ist das Thema, das wir heute besprechen, wenn er Tatail Choshet, und du sollst der Brustplatte der Rechtssprache oder der Entscheidung dort hineintun, etta Urim vetatumim. Also es gibt eine Möglichkeit, etwas hineinzutun. Wenn er Tata El, es steht zwar nicht B, ja, es ist, ich hab hineintun gesagt. Man kann sich auch mit El, kann man sich auch vorstellen, dass es ein Begleitstück ist, nicht zwingend in. Es gibt eine Interpretation, dass es da tatsächlich eine Tasche dort aus Stoff gab, indem man, was nur Urim und Thummim sein soll, hineintun konnte. Aber man kann auch El sagen, zusammen mit, bei, nebenan. Ja? Hauptsache, es ist dort Urim und Thummim. Was ist Urim und Thummim? Dann schauen wir mal in dieser Übersetzung. Das ist The Contemporary Torah JPS 2006. Ist nicht zwingend die beste oder einzige Übersetzung, die man auf Englisch nutzen kann, aber trotzdem sehr interessant. Inside the breastpiece of decision, Choshen HaMishpat, you shall place the Urim and the Tumim. Was ist die Übersetzung von Urim und Tumim? Die Antwort ist Urim und Tumim, das ist Urim und Tumim. Eine sehr aufschlussreiche Geschichte hier. Urim und Tumim wird man dort hineintun. Ja? Sie werden auf dem Herzen Aaron sein, als er vor Gott kommt. Also Lifnei Hashem heißt im Tempel, das ist das so, also dort ist Mishkan, das sogenannte Antlitz Gottes. Ja? Es ist der Mishkan und später der Bet HaMikdash, die sind so ein bisschen wie ein Thron. Ein Schemel ist eigentlich wörtlicher, aber sagen wir mal zuerst ein Thron, also ein Palast für Gott auf Erden. Ja, ein Palast auf Erden für Gott. Und im Allerheiligtum wäre dann quasi der Thron. Ich sage quasi, weil wie im Buch Jesaja, gegen Ende des Buch Jesaja steht, ja, was für ein Haus könnt ihr mir bauen? Wo ist mein Ort des Ruhens? Ja, kein Haus kann ja Gott sozusagen beinhalten. Ja, es ist absurd. Gott hat keinen Körper, und in den wildesten Vorstellungen von Menschen, die nicht begriffen, dass Gott keinen Körper hat, wäre es auch nicht möglich gewesen, um diese wilde Vorstellungen in einem Haus hineinpassen zu lassen. Also es ist einfach zu klein. Es ist zu klein, sowohl räumlich als logisch. Ja, räumlich, weil in den Vorstellungen von Menschen, die nicht wussten, was ohne Körper tatsächlich bedeutet. Da muss man sich Gott als sehr groß vorstellen. Das ist natürlich eine irre Vorstellung, aber manchmal brauchen wir eine Stütze, um anfangen zu verstehen, was endlos bedeutet. Vielleicht erinnert ihr euch alle noch, als jeder in seiner Zeit in der Schule war und wir mussten mal lernen, was endlos bedeutet. Ja, zweimal endlos ist noch immer endlos. Zweimal endlos ist nicht größer oder kleiner als endlos, weil endlos ist ohne Ende. Das sind Begriffe, die sehr schwer sind. Irgendwann akzeptieren wir sie. Ich werde mal nicht behaupten, dass wir sie verstehen, aber wenigstens akzeptieren wir sie. Und das ist genau ein Prozess, ja. Also, aber der Prophet sagt, das geht ja nicht, ja. Aber was ist dann mit dem Migdash? Die Antwort ist, Hashamayim Kisi, der Himmel ist mein Thron. Das ist der 66. Kapitel in Jesaja. Vaaretz Hadom Raglai. Die Erde ist der Schemel für meine Füße. Natürlich alles metaphorisch, denn Gott hat keine Füße. Aber der Tempel ist so ein bisschen der Schemel. Man kann noch viel mehr darüber sprechen, aber ich möchte Ramban. Auf Ramban verweisen. Also hier wissen wir, was hier geschehen ist. Aaron kommt, lief ne Hashem, wenn er sah Aaron et mishpat bnei Israel ibo. Er trägt, ja, hier heißt es mishpat, Instrument of Decision. Man kann darüber streiten, was genau das bedeutet, aber er bringt allerdings die Verteidigung Israels, die Rechtsverteidigung Israels mit hinein auf seinem Herzen vor dem Ewigen immer. Und jetzt kommt Ramban. Und sagt uns, wenn er Tata el Choshen am Urim wird Tumim. Das fängt an mit Savar Rabbi Avraham, dass Rabbi Avraham ibn Ezra hier eine Auslegung gegeben hat. Diese Auslegung werden wir gleich, Sie sagen mir, ob diese dem Ramban gefällt. Sagt er, Lehit Hakem, er wollte sich so Überweiser machen, Beinyan Ha'urim Batumim bezüglich des Urim Batumim. Wa Amar, und er sagte, Kihem Maase Oman Kesef Zahav. Das hat ein guter Handwerker gemacht, der sehr gut, ein Silber- und Goldschmied, Ve'erich Beinyanam, er hat dort viel geschrieben, Ki Chashav Shem Ala Tzurot She'yasu Ba'alei HaKochavim Ladat Machshevet HaShoel. Er war der Meinung, Shehem, dass diese Urim Vetumim, die wurden gemacht, ala zurot nach den Formen, nach jener Art Gegenstände, Werkzeuge, sheyasu balea kochavim, die Astrologen nützen, ladat machshevet hashoel, um zu wissen, was der Fragen stellt, denkt. Und dann sagt Ramban dazu, wie denkt man, Ramban, es gefällt dem Ramban diese Auslegung? Ja, nein? Und sagt er, Velo Amar Klum. Was er gesagt hat, ist ein Haufen Blödsinn. Er hat nichts gesagt. Als ob er gerade nichts gesagt hat. Aval, viel eher, Emke Divrei Rashi, viel eher nach der Erklärung, ja, Urim Vetumim haben wir zu erklären, wie Rashi das gemacht hat. Nämlich, Ktav Shemam Forash, eine Schriftrolle, auf dem der Name Gottes geschrieben ist. Natun ben Kiflea Choshen. Es ist zwischen den Falten, was ich erwähnt habe, ich habe ja gesagt, es gibt eine Tasche. Ja, es wurde dort ein Stück Stoff gefaltet und in diesem Stoff hinein wurde das Stück Pergament mit dem Namen Gottes hineingetan. Velachach und deshalb. Utrachliot Kaful, darum musste, es steht ja, dass es doppelt war. Warum war das ein Doppelstoff? Wer braucht das als doppelt? Die Antwort ist, es war doppelt, damit man etwas hineintun kann. Ich habe ja gesagt, Venatata el kann bedeuten, nicht in, sondern nebenbei. Aber dann hätte man die Frage, wozu soll man mit dem Stoff eine Tasche formen, wenn man nichts drin tut? Ja? Also, sagt Ramban, Rashi hat recht. Veraya, was für einen Beweis kann er dazu bringen? Kilonis keru urim betumim klal bemaasa umanim. Wenn wir später, hier wird ausgelegt, in den Abschnitten Teruma und der Zaveh wird ausgelegt, was Gott Moschee befohlen hat, was er tun soll, was er bekannt geben soll, was er von anderen verlangen soll. Ja? Aber was nicht steht, ist, was die Jidder gemacht haben. Man hat noch nichts gebaut. Erst wird es noch eine Sünde mit dem goldenen Kalb geben. Das haben wir nächste Woche. Und erst nachher, als Gott dem Volk die Sünde mit dem goldenen Kalb völlig verziehen hat, sagt Gott, okay, jetzt baut ihr. Ja, ja, ich habe verziehen, wie du gefragt hast. Wann geschah das? sagt Kitzur Shulchan Aruch, er ist nicht der Erste, der das sagt, aber er sagt es so schön, das war zu Yom Kippur. Die Yom Kippur ist 120 Tage nach Shavuot. Yom Kippur werden die 3x40 Tagen vollendet, 3x40 Tagen, von denen Moschee entweder jeweils für 40 Tagen auf dem Berg war oder zweimal auf dem Berg und einmal 40 Tagen im Lager. Das ist eine Machloket Rishonim. Rashi sagt, er war dreimal auf dem Berg und kam immer nur für einen Tag herab, also für ein paar Stunden. Ramban sagt, nein, er war nur zweimal auf dem Berg. Dazwischen war er 40 Tage, also im Lager, aber weit von den Menschen, um zu zeigen, dass er auch empört ist, dass sie den goldenen Kalb gemacht haben. Und dann nach 120 Tagen kommt Moshe herab und sagt, Gott hat verziehen. Und jährlich, als dieser Verzeihungstag sich jährt, machen wir was? Yom Kippur. Also Yom Kippur hat nicht nur eine zyklische Bedeutung, jeweils der Tag, an dem Gott uns die Verzeihung verspricht, sondern hat auch eine historische Bedeutung, als Gott dem Volk für die Sünde des goldenen Kalbs verziehen hat. Im Jedenfalls nachher haben wir die Abschnitte Vayakel Pekudei. Und in Vayakel und Pekudei lernen wir, was die Handwerker so gemacht haben. Wie sie das Befehl Gottes an Moschee dann, als Moschee das weitergegeben hat, umgesetzt haben. Und dort wird Urim Vetumim nicht erwähnt. Ja? Warum wird es dort nicht erwähnt? Die Antwort ist einfach. Die Handwerker haben kein Urim und Thummim gemacht. Moshe hat sie nicht befohlen, das zu machen. Und sie haben es auch nicht getan. Wer hat dann Urim und Thummim gemacht? Nicht die Handwerker.
Und so Moshe.
Moshe, ja, okay. Und parat bivgadim, und bei den Kleidern, die dann ausgelegt werden, die gemacht wurden, war yas et ha'efod. Er hat den Effort, diese Brustplatte gemacht, weil Yas et Achoshen, und er hat die Brustplatte gemacht, also den Effort, die Schürze, und Achoshen die Brustplatte, velo amar, weil Yas Aurim Batumim. Er hat nicht gesagt, und er machte, also der Vers berichtet nicht, und er machte, er stellte her Urim und Tumim. Und jetzt sagt er so, ve'ilu ayu ma'aseh charash chacham, werden sie von einem guten Handwerker gemacht worden sein, haya marich beim Jotem in der Kaul. Ganz sicher hätte man mehr, ein größeres, längeres Bericht dazu gehabt, als zu allen anderen Dingen. Ich meine, Urim und Thummim ist enorm wichtig. Wieso hat die Tora nicht 10 Psukim darüber berichtet, wie sie genau gemacht wurden? Wir haben das im Ramban letzte Woche gesehen. Aron HaKodesh wurde eigentlich erst später hergestellt und erst später eingeführt, als es schon ein Mishkan gab. Weil man ja nicht Möbel macht, bevor man dort hat, wo diese Möbel zu schützen. Trotzdem steht der Aron HaKodesh ganz am Anfang der Mitzwa, den Mishkan herzustellen, weil der ganze Mishkan dazu dient, dass man dort einen Aron HaKodesh haben kann, dass man dort die Begegnung zwischen Mensch und Gott haben kann. Dafür haben wir diesen Schemel, den ich erwähnt habe. Der Aron HaKodesh ist dieser Schemel vor dem Thron Gottes. Hashamayim kisiva haaretz adom ragli. Aber bei Urim Vetumim, also von Aron HaKodesh wird es mir ganz genau, der war anderthalb Amot breit und zweieinhalb Amot lang und anderthalb Amot hoch und er hat einen Deckel und vom Deckel wurden aus einem Stück aus dem Deckel die zwei Kerubim gehauen und es war ein holzener Kasten, der verdeckt war mit Gold von innen und Gold von außen. Eine ganze Menge Details. Und bei Urim Vetumim haben wir das gar nicht. Deshalb sagt Ramban, sie wurden nicht von Handwerker hergestellt. Wie ihm, es waren nicht solche kleine Werkzeuge, wie Ibn Ezra sich das vorstellt. Wie ihm, ulai yirzele katzer beim le amkam. Ja, vielleicht manchmal will die Korah sich kurz fassen. Auch dann, aya omer, hätte der Vers gesagt, hätten wir im Vers gelesen, vasita urim betumim kasher heraot habahar zahav tahor taase otam o kesef mezukak. Es hätte geschrieben sein können, und du wirst urim betumim machen, ja, wie gezeigt wurde auf dem Berg, und sie sollen aus reinem Gold hergestellt werden oder aus raffiniertem Silber, aber das steht ja gar nicht. Also sagt Ramban, erstes Argument gegen Ibn Ezra ist textuell. Wenn Urim und Thummim Instrumente gewesen wären, die von einem feinen Handwerker aus Edelmetall hergestellt wurden, dann hätte die Tora darüber berichtet. Da die Tora darüber 0,0 berichtet, lässt sich daraus schließen, dass die Handwerker das Stück nicht oder diese Stücke nicht hergestellt haben. Gut. Und weiterhin, noch dazu muss man sagen, das Schuf Tire kommt, komm und sehe, Kilois Kir, Beja Yedia, es gibt viele Gegenstände, die hergestellt wurden, damit wir ein Mishkan haben. Sehr selten gibt es dort einen definitiven Artikel. Heißt es ein definitiver Artikel auf Deutsch?
Bestimmten
Der
Artikel.
bestimmten Artikel. Danke. Es gibt ganz wenig den bestimmten Artikel. Wenn schon, nur nachdem, dass man das Ding eingeführt hat. Kein einziges Stück, kein einziges Werkzeug, kein einziges Kleidungsstück, nichts wird mit dem bestimmten Artikel eingeführt. Ja. Es steht in der Tata el Aaron, du wirst in den Aaron hineintun, das Zeugnis, also die Bundestafel, die ich dir geben werde. Das heißt, dort beim Aaron haben wir dort schon einen bestimmten Artikel, aber erst nachdem, dass der Aaron lange beschrieben wurde. Das heißt, wir behandeln ihn jetzt. Natürlich können wir dann, weil es nur einen Aaron gab, mit dem bestimmten Artikel über den Aaron sprechen. Aber hier heißt es, das erste Mal, dass wir Urim und Thummim begegnen, ganz am Anfang, gibt es bereits einen bestimmten Artikel in Form dieser sogenannten He Hayedia. Ha Urim, Ha Thummim. Sagt, warum? Weil Amar Vasu Aaron, Vasita Shulchan, Vasita Menorah, du sollst einen Aaron machen, einen Tisch, eine Menorah, Vechen Kulam, und so steht es überall, weil Mishkan Amar Ve'et HaMishkan Ta'aseh, bei Mishkan steht zwar, und den Mishkan sollst du machen, warum steht dort ein Herr Yediyah, warum gibt es dort einen bestimmten Artikel? Kiro, weil er schon vorher erwähnt hat, Vasuli Migdash, ihr sollt mir ein Heiligtum machen. Das heißt, ein He-Hayedi'ah, der später kommt, ist nicht so besonders. Wenn es nur einen Gegenstand gibt und wir sprechen davon, natürlich nutzen wir einen bestimmten Artikel. Hier aber bei Urim Vetumim haben wir den bestimmten Artikel schon unmittelbar. Wie ne bei Urim Vetumim Amar, wenn der Tata El Mishpat et Urim Vetumim. Bei Urim Vetumim steht, du wirst in diese Brustplatte tun, ja, hineintun, den Urim und den Thummim. Urim und Thummim kommen dort gerade hinein. Lotzivautobasiatam. Es gibt keinen Befehl, wie das herzustellen. Nur, du hast sie, mach sie hinein. Wie es Keramakatuf, Beheidia. Der Vers erwähnt diese mit dem bestimmten Artikel, Heheidia. Velo is Keramakatuf, nur hier, einzig als Gott Moshe beauftragte, nur hier werden sie erwähnt, nicht später. Shamar, was steht später beim Befehl, um das auszuführen, was Gott Moshe befohlen hatte. Von der Tata El Mishpat, du wirst das hineintun. Hier steht, Bezawa steht, Entschuldigung, Shamar, beim Befehl steht, du wirst das im Choshen Mishpat hineintun, in die Brustplatte hineintun. Als sie es ausführen, Vaiten El Choshen et hineingetan. Das steht in Vayikra übrigens. Schon nicht mehr dort, wo die Handwerker arbeiten, sondern ja, bei der Einweihung des Mishkans. Ja. Er hat Aaron und seine Kinder gekleidet. Moshe hat sie gekleidet, hat sie festlich, also die Investition dieser Menschen als Kohanim, die fanden zum Teil statt, weil Moshe sie gekleidet hat. Es gab noch andere Aspekte, es gab Opfer mit Blut, das geschmiert wurde und so weiter. Aber ganz, 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 ganz wichtig, Moshe tat dann Urim und Thummim hinein. Sie werden gar nicht in Vayekel Pekudei erwähnt, weil sie keine handwerklich hergestellten Stücken waren. Die Umanin, die Handwerker, und Kahal Israel, die Gemeinschaft Israels, weder noch hatten in der Herstellung von Umim und Thummim irgendwas gemacht. Sie hatten nicht einmal das Material geliefert. Lo hayu maase oman. Sie waren kein handwerkliches Geschöpf, das hergestellt wurde. Sie hatten kein Maase, sie hatten keine Tat drin gemacht. Sie hatten nichts gemacht für Urim und Thummim, weil es nichts zu machen gab. Sie haben auch kein Material geschenkt, gespendet. Aber im Sod, sie sind ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das Gott Allmächtige dem Moschee übermittelt hat. Moshe Rabbeinu hat selbst das, was zu schreiben war, in heiligem Zustand geschrieben und sie geheiligt. Das wäre die Erklärung von Rashi. Moshe hat geschrieben. Oder vielleicht Ayumase Shamaim. Vielleicht anders als Rashi. Ja, das heißt, Ramban ist zur Erklärung von Ibn Ezra gar nicht zu sprechen. Das akzeptiert er gar nicht. Er hat nichts gesagt, hat er oben geschrieben. Aber was Rashi schreibt, ist ja auch nicht deutlich. Ich meine, was Rashi schreibt, ist schon deutlich, aber es gibt keine deutliche Quelle. Das ist eine Interpretation. Sagt Ramban, es ist auch möglich, dass Urim und Thummim was anderes war. Es muss nicht sein, dass es einen Namen Gottes war, den Moschee auf einem Stück Pergament geschrieben hat. Vielleicht ja. Vielleicht nicht. Es ist auch möglich, dass sie Maase Shemaim waren. Es ist etwas, das Gott dem Moschee gegeben hat. Das ist auch durchaus möglich. Die Hauptsache ist nicht, was es ist, sondern was es nicht ist. Es ist nicht etwas, das die Handwerker gemacht haben. Es ist nicht ein einfaches Werkzeug, das wir Menschen herstellen können, um Menschen zu tricksen oder um Menschen tatsächlich zu behandeln oder was weiß ich. Es war etwas Geheimnisvolles. Velachach und dafür Yazkirem Stam Ovidia werden sie einfach erwähnt und mit dem bestimmten Artikel. Es ist Et Moshe, weiß ganz genau, was es ist, und wir, die Leser, haben keine Ahnung. Guck mal, diese Anwendung vom bestimmten Artikel finden wir auch im Buch Bereshit, ganz am Anfang. Vayishkan, ja, er ruhte Mikedem Legan Eden, östlich vom Garten Eden, Vayashken, Entschuldigung, er ließ dort ruhen, Mikedem Legan Eden, östlich vom Garten Eden, Eta Keruvim. Es gab diese Keruvim, die den Eingang zum Garten Eden hüteten. Und da haben wir Et HaKeruvim, die Keruvim, diese bestimmte Keruvim. Welche Keruvim? Die kennen wir ja gar nicht aus dem Text. Die Antwort ist, wir, die Leser, haben keine Ahnung, was diese Keruvim sind. Wir wissen nur, sie hüten das Tor des Garten Edens. Aber was wir ja wissen, ist, dass die Keruvim nicht willkürlich sind. Sie sind etwas ganz Bestimmtes. Nur weil wir es nicht wissen, heißt nicht, dass Adam nicht wusste. Es ist wichtig, dass wir als Leser wissen, dass sie etwas Bestimmtes sind, auch wenn wir nicht verstehen, was sie sind. Eigentlich sagt Ramban hier, dass wir auch damit lernen müssen, umzugehen, dass manches einfach geheimnisvoll ist und wir müssen das so akzeptieren. Nicht immer haben wir alle Antworten. Das ist eine sehr gesunde Auffassung. Denn im Wunsch, Antwort auf alles zu haben, haben manche Kommentare manchmal versucht, um übermäßig rationalistisch zu sein. Und andere wollten die Mystik so greifbar machen, dass sie manchmal nicht besonders glaubwürdig ist. Ja? Manchmal wissen wir halt nicht. Es ist etwas. Es war dort etwas Bestimmtes. Nur wir sind einfach nicht sicher. Wir können spekulieren, aber nicht mit Sicherheit wissen. Und das ist eigentlich, was Ramban hier uns hier diesbezüglich sagt. Wie nehmen Sie Moshe Lakach Ktav Haurim Vatumim, in der Annahme, dass das etwas Geschriebenes war, ja, nochmals geschrieben, wie Rashi das sagt. Es kann von Moshe geschrieben gewesen sein oder von Gott, aber diese Schrift hat er dann genommen. Ve'niham sham b'choshen ha'mishpat. Er hat es dort hineingetan. Wann hat er es hineingetan? Acharei she'elbish Aaron ha'efod v'choshen. Nachdem das Aaron es trug, nachher hat er es hineingetan. K'moshe amar, wie es im Vers heißt, Vayiten alav et ha'efod. Schauen wir mal, ob das gelingt. Ja. Vayakrev Moshe et Aaron v'et banav. Moshe brachte nahe Aaron und seine Söhne. Er waschte sie in Wasser, das heißt, er ließ sie in eine Mikwe sich toveln, sich untertauchen. Weiten Allah vetakutonet, er kleidete ihn dann mit diesem ja, Hemd, das ist das beste Wort, das ich hier erwähnen kann, ba'avnet, und dann hat er ihn mit der Gurte gegürtet, vayalbesh oto et ameril, dann hat er dieses blauen Überhemd, ja, Meil wäre im heutigen Hebräisch ein Mantel, aber ob das jetzt, ja, wenn man will. Von drüben tat er dann diesen Ephod, diese Schürze. Diese Schürze hatte auch eine eingebaute Gurte, das als Teil davon brodiert war. Und damit hat er ihn angegürtet, weil er Podlobo, ja, und er hat ihn damit angebunden. Dann tat er diese Brustplatte auf ihn. An dieser Stelle tat der Urim und Thummim in diese Brustplatte. Und war ja, mit der Mitzvah von und dann tat er den Hut auf dem Haupt Aarons und so weiter. Ja, und sagt Ramban dann dazu, wir haben das gerade gelesen, also er zitiert das, dass an dieser Stelle, als das auf Aaron war, dann hat Moshe erst an jenem Moment Urim und Thummim in die Brustplatte getan. Und jetzt sagt er so, weil ja nur, das ist jetzt die Überzeugung des Rambans, sagt er, die Sache hier ist, Ki ayu shemot kedoshim, sie waren heilige Namen. Mikocham, von ihrer Kraft, von diesen heiligen Namen, Ya iru haotiot mevne el ene ha kohen. Wie funktionierte das Urim und Thummim? Ja? Im Tanach selbst steht, dass man Fragen stellte, dass man dafür Urim und Thummim hatte. Das ist alles im Einklang. Nur steht nicht, wie genau das funktionierte. Ramban sagt hier auf Basis von Traditionen, die wir von Chazal haben, dass die Buchstaben, die in den Steinen der Brustplatte, in diesen 12 Halb- und Ganzedelsteinen eingraviert waren, dass diese Namen, diese Buchstaben leuchten konnten. Wie konnten sie leuchten? Was für ein System hatten sie? Nicht LED-Lichter, sondern es kommt von der Kraft der heiligen Namen Gottes. Der Kohen, der die Frage stellt, bezüglich was zu entscheiden ist, er sah diese Buchstaben aufleuchten. War Mashal. Ja, das ist vergleichbar mit Kasher Shalu. Ja, das ist in Shoftim, ganz am Anfang vom Buch Richter. Als man gefragt hat, Mi yalelanu el Aknani batchila lilachem, welcher Stamm soll zuerst anfangen, gegen den Knaniten zu kämpfen? Haya Kohen mechaven beshemot Shema Urim. Der hier, jetzt wird ganz, ganz, ganz interessant. Ja? Der Kohen, was musste hier stehen? Ich hätte erwartet, nach den üblichen Erklärungen, da stehen würde, Haya HaKohen Mistakel Ba'urim. Der Kohen schaute auf dem Urim. Das ist nicht, was hier geschrieben hast. Ja? Achtung, ich hab hier, statt diese drei Worte habe ich gesagt, Mistakel, er schaute. Das stimmt aber ja nicht. Hier steht, Mechaven Beshemot Shem HaUrim. Die Namen Gottes, die waren dort nicht einfach, um Zauberei zu machen, sondern der Kohen hat meditiert. Er meditierte auf diesen Namen Gottes. Und dann, und dann leuchteten die Buchstaben Yehuda auf. Ich werde jetzt nicht behaupten, okay, na, schauen wir ein bisschen weiter erstens vor, dass ich behaupten oder nicht behaupten will. Erstens will ich das ganz lesen. Wie hat man Yehuda? Vav mi Levi. Levi hat einen Vav. Ve'ayin mi Shimon. Von Shimon gibt es den Ayin. Ja. Ve'lamed mi Levi, den Lamed von Levi. Ve'ha'alef mi Avraham. Akatuf Sham al-Dat Rabotenu. Es gibt eine Meinung, dass die Namen der Stammväter auch dort übergeschrieben waren. Und der Aleph hat auch dort auch aufgeleuchtet. Was hat das natürlich mit Juda zu tun? Wieso hat es gar nichts mit Juda zu tun? Weil Juda hat ja kein Ein und Juda hat kein Aleph. Wie kommen hier diese Buchstaben? Die Antwort ist, Juda stand ja als Name. Es gibt einen ganzen Stein von Juda. Dass also der Kohen Gadol sehen soll, dass Juda aufleuchtet, das war einfach. Dazu gab es auch Jude, Ein, Lamed, Aleph. Jale. Hey, Entschuldigung, nicht Aleph. Hey, mehr Abraham. Jale, hinaufgehen. Hakatuf Shamal Dadrab, ja. Das heißt, stand Jehuda Jale. Das ist eine Erklärung von Chazal. Es stand, er las Jehuda Jale, Jehuda soll hinaufgehen. Also es hat nicht gereicht, dass der Name Jehuda aufleuchtet. Es stand auch noch, was er zu tun hat. Das ist eine Interpretation. Oder Sheira Pamacheret, das He konnte von Abraham sein, nach einer Meinung. Oder vielleicht das He von Jehuda hat zweimal geleuchtet. Gut. Und siehe, als die Buchstaben vor den Augen des Kohens aufleuchteten, wusste er auch noch nicht, in welcher Reihenfolge sie zu lesen. Mit den Buchstaben Yehuda Yaleh konnte man auch was anderes haben. Ja, oh, Hai al Yeduha. Man kann sich andere Texte vorstellen. Ja, im Fall von Judah ja, ist ein bisschen schwer, aber es gibt eine klassische Auslegung. Eine klassische Auslegung, die wird von Rashi, glaube ich, ausgelegt auch, dass die Hanna, die Frau von Elkanah, war kinderlos. Das ist am Anfang des Buch Schmuel. Und die Hanna wollte unbedingt ein Kind und sie bat und sie bat und erstens war sie sehr lange traurig, bis sie eines Tages entschied, sie fängt an zu beten. Und sie war gerade zu Besuch beim Mishkan in Shiloh, ja, also beim 0. Tempel. Noch vor, dass der erste Bet HaMikdash gebaut wurde, gab es schon so ein fast permanentes Bet HaMikdash in Shiloh. Und als sie dort war, hat sie angefangen zu beten. Und Elia Cohen war damals auch der Schofet. Er war die große graue Eminenz des Volkes. Und als er sie sah, dann glaubte er, weil er sah, wie sie still bat, was sehr unüblich war damals, dann glaubte er, sie ist besoffen. Er wies sie zurecht, sagte, Abi, wie lange wirst du noch dich betrinken? Ja? Und sie erwiderte ihm, nein, ich habe nicht getrunken, ich bin nicht besoffen, ich verspreche, du irrst dich da. Und wie kam Elia Cohen dazu zu glauben, dass sie besoffen war? Eine Möglichkeit wäre, ganz auf Pschat-Ebene, dass er etwas Komisches sah. Er sah eine Frau, die sprach, ohne irgendwelche Stimme ertönen zu lassen. Das war ja ungewöhnlich. Das ist so ein bisschen wie heute, wenn wir heute mit vor 20 Jahren vergleichen, oder ja, 20 Jahren geht noch, oder 25 Jahre. Wir sehen, wenn vor 25 Jahren wir auf der Straße gingen und eine Person sahen, die zu sich laut spricht, dann dachten wir, die Person ist völlig verrückt. Heutzutage, wenn wir Menschen auf der Straße sehen, sie einfach ganz alleine sprechen, dann wissen wir, die Person führt ein Telefonat.
Kann trotzdem
Ja, die
verrückt
Zeiten haben sich
sein.
geändert. Und heute, wenn wir jemanden in der Synagoge sehen, der oder die Lippen bewegt, aber man hört keine Stimme, weiß, wer die Person ist, dann beten. Aber zur Zeit von Hanna war das nicht so. Die hatten noch die Bluetooth und Kopfhörer nicht erfunden. Entschuldigung, sie hatten diese Art von Gebet noch nicht erfunden. Das hat die Hanna uns vererbt. Deshalb glaubte Eli, dass sie besoffen war. Aber es gibt eine Erklärung, dass eigentlich
Das
was anderes im Spiel war.
eigentlich
Eli sah diese Frau was Komisches tun. Dann wunderte er sich, was ist jetzt? Er ist ja Kohen Gadol. Dann fragte er vor Gott, Gott, sag mir, was ist da los? Und er sah die Buchstaben Chaf Shin Resh He oder Shin Chaf Resh He. Die gleiche Buchstaben, ja? Sei aufleuchten und er las sie in der falschen Reihenfolge als Shin Chavreshe, Shikora, Besoffene, Betrunkene. Und was eigentlich stand, ist Shin Chavresh, sorry, Kafshin Reshe, Keshera. Also, das ist jetzt ganz auf diese Art, was Ramban hier sagt. Die Reihenfolge ist noch nicht selbstverständlich. Und deshalb sagt er, das ist Urim, ist für Uor, Licht. Die Buchstaben leuchteten auf. Aber es gab noch weitere göttliche Namen Tumim. Und was ist mit Tumim? Mikocham je leva Kohen Tamim. Die machten, dass der Kohen vollkommen sein soll in seinem Denken. Bidyata inyana otyotche iru lenav, dass er verstehen soll, was da steht. Und das heißt, dass Elia in diesem Moment eben nicht Tamim war, obwohl er Urim und Tamim vermutlich trug. Jetzt ist das ist jetzt äußerst, äußerst faszinierend. Man muss das kommentieren. Ich will noch ein ganz klein bisschen Ramban lesen und dann versuchen wir, das besser zu verstehen. Gut. Kikasher ayu b'shemot ha'urim ve'iru, als die Namen dank der Urim-Namen, als die Buchstaben dann aufleuchteten, choser miyad u'mechaven b'shemot ha'tumim, dann meditiert er die Namen von Tumim. Er sieht noch die Buchstaben, die leuchten, und dann versteht er, dass das zu interpretieren ist als Yehuda Yale. Das ist eine der Stufen der, also unter Prophezeiung, aber ein bisschen in den Stufen von Ruach HaKodesh. Etwas unter, weniger als Prophezeiung. Ulemala mi bat kol, aber höher als einer himmlischen Stimme, shemishtamshim ba bevet sheni lach hafsakat hanevuah. In zur Zeit des zweiten Betamigdash gab es keine Prophezeiung mehr. Am Anfang, als Betamigdash gebaut und eingeweiht wurde, gab es die allerletzten Propheten. Das heißt, für die paar Jahrhunderte, dass der zweite Betamigdash in Betrieb war, gab es keine Propheten. Nur ab und zu hörte man mal ein bat kol, eine niedrige himmlische Stimme. Das ist eine geringere Stufe als Prophezeiung. Und Paskua Urim Vatumim, und auch Urim Vatumim gab es nicht mehr, nur Bat Kol. Das heißt, Bat Kol ist niedriger als Urim Vatumim. Urim Vatumim ist höher als Bat Kol. Allerdings kann man selbst verstehen, dass Urim Vatumim weniger als Prophezeiung sind, denn der Prophet kriegt ja eine viel reichere Kommunikation von Gott. Das wird von unseren Weisen dort ausgelegt. Dort ist in Yuma. Stimmt? Ja. In Yuma, da Chaf Alef Amud Bet. Jetzt sagt er noch etwas weiteres. Wefschar, es gibt eine Geschichte, dass zur Zeit von David es einen Effort gab, ja, die Kohanim waren ja noch im Dienst, und man spricht dort von Lavush Effort Bad, gekleidet aus einem Effort aus Stoff. Und jetzt versucht Ramban zu verstehen, was das ist, und er sagt, vielleicht gab es noch die Tradition dieser Namen, die dann auch weitergeführt wurden, die auch ihre Anwendung außerhalb der Kleider des Kohen Gadols gab. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr interessant. Leider brauchte ich jetzt einen separaten Shiur, um dieses Stück in Ramban auszulegen. Ich empfehle, wenn jemand das lesen will, nicht nur hier in Ramban, sei es eine Übersetzung oder im Original zu lesen, sondern man muss dafür eigentlich den Paralleltext hier in Shmuel lesen. Warum? Ich gebe hier die Schlüssel, damit jeder und jeder, der das nachlesen will, das ein bisschen leichter verstehen kann. Was suchen wir hier? Wenn man nicht nur diesen einen Vers, 1. Buch Schmuel, 23. Kapitel, 6. Vers, sondern man schaut sich dort ein paar Kapitel an, dann wird man sehen, dass es ein bisschen unklar ist, wo der Choschen war. Denn irgendwann sieht es aus, dass der Urim Vetumim am falschen Ort war. Es gibt einige Abschnitte, das ist sowohl hier noch zur Zeit von Shaul, als später zur Zeit von der Rebellion von Avshalom. Also dafür muss man ganz viel Schmuel lesen, im ersten und zweiten Buch Schmuel. Aber wo es plötzlich aussieht, dass die Brustplatte der Choschen an zwei verschiedenen Orten ist, das kann ja nicht sein. Und Ramban gibt hier eine Interpretation, möglicherweise, dass es noch eine Tradition gab, wie einen Urim Vetumim herzustellen und wie das zu nützen, auch wenn ja, es nicht zwingend in den Kleidern des Kohen Gadols war. Also der Kohen Gadol musste das haben, sollte das haben. Aber eigentlich geht es hier um eine meditative Technik, die einen Menschen erlauben, um, sagen wir, die Funkwellen der Prophezeiung zu ergreifen. Das ist eigentlich, was Urim und Tumim sind. Faszinierend. Was Ramban hier nicht deutlich sagt, aber es steht hier offen als Möglichkeit, was Ramban nicht sagt, ist, was war, wenn ein König Israels, wie wir das in Sefer Shmuel haben, wenn ein König Israel mit dem Kohen Gadol spricht und er hat eine Frage und der Kohen Gadol gibt eine Antwort. Hat der König, der diese Frage gestellt hat, auch gesehen, wie die Buchstaben aufgeleuchtet sind? Oder nicht? Ramban sagt uns hier gar nichts dazu. Er spricht vom Aufleuchten der Buchstaben auf eine, in einer sehr realen Art und Weise, betont aber immer, sie leuchten auf Le'einei HaKohen HaShoel, vor den Augen des Kohens, der die Frage stellt. Und, das, und er betont ja, dass es meditativ ist. Das heißt eigentlich, dass es möglich ist, ich kann ja nicht entscheiden, ja, ich kann nur zwei mögliche Interpretationen geben, insbesondere weil für Rashi, also Rashi uns keine solchen Hinweise gibt und ich hätte von Ramban möglicherweise erwartet, dass er, wenn er mit Rashi nicht einverstanden ist, er das schon betont, das tut er hier nicht. Also Ramban gibt uns nur einen Hinweis, aber es ist durchaus möglich, dass Urim V'Tumim eben rein meditativ wirkten. Ja? Meditativ heißt nicht, dass es nicht wahr ist. Achtung, wir glauben an Nevoah. Wir zweifeln nicht an Nevoah. Wir sind überzeugt, ja. Wir haben so viele Sfarim. Nevoah ist ein fester Bestandteil vom Judentum. Gehört zu den Grundsätzen des Judentums, dass es Nevi'im gab und das Kol Divrei Nevi'im Emet, was die wahren Propheten gesprochen haben. All unsere Propheten, unsere Tradition, die haben die Wahrheit gesprochen. Gott hat mit den Propheten kommuniziert. Keine Frage. Dass es so etwas gibt als Ruach HaKodesh, akzeptieren wir. Nicht immer wissen wir, wo Ruach HaKodesh zu finden ist. Das ist eine komplexere Frage. Aber dass es das gibt, ist ja eindeutig. Und deshalb ist es durchaus möglich, und es gibt Quellen, die etwas sehr Ähnliches sprechen, dass viele der wunderlichen Erfahrungen von manchen ganz großen Menschen unserer Geschichte in Meditation geschehen sind. Und das heißt nicht, dass sie eingebildet wurden, sondern sie spielen sich in einer anderen Dimension ab. Sie spielen sich in einer geistigen Dimension. Und wenn der Kohen Gadol, wenn man fragte, Mi Ya'ale, der Kohen Gadol sah, Yehuda Ya'ale, dann war das eine echte Kommunikation Gottes. Nur es heißt nicht zwingend, dass wir hier eine Telefonantenne hatten mit LED-Beleuchtung und dass die Steine aufgeleuchtet sind. Also im Kabbalah hine Kabel, ich meine, es ist ja nicht verboten, dass ein Wunder geschehen soll, wo die Steine aufleuchten soll. Aber es ist interessant, dass es für Ramban möglich vielleicht nicht notwendig ist, dass wir das so interpretieren, sondern dass das eben meditativ ist. Ich finde es ganz, ganz interessant aus zwei weiteren Gründen. Erstens, weil es die Arbeit des Kohen Gadols, die Aufgabe des Kohen Gadols beim Beantworten von Fragen mit Urim V'Tumim nicht die eines Technologen sind, sondern der Kohen Gadol spielt hier eine gewaltig heilige Rolle. Der Kohen Gadol, der nicht diese heilige Stufe erreichen konnte, konnte seine Arbeit auch nicht völlig machen. Das sagt uns etwas mehr über, was so die Aufgaben des Kohen Gadols waren. Und das andere Interessante ist, Ramban ist ein Kabbalist. Ramban ist nicht ein Kabbalist wie die Kabbalisten, die Jahrhunderte später geschrieben haben. Er hat seinen eigenen Zugang. Heute habe ich übrigens ein Buch gesehen, das mich sehr lockt. Ich werde vielleicht zurück zum Buchhandel gehen, um es zu kaufen. Talmidim von Rashba, das heißt von der Schule von Ramban, so zwei Generationen später, die zu seiner Kabbalah geschrieben haben. Ist herausgekommen von Mossad Rav Kook. Also es sieht echt, echt interessant aus, um mal zu sehen, was die Kabbalah von Ramban war. Ramban ist ein Mystiker in der Tradition der Kabbalah und er sagt uns, wie funktionieren eben diese ganze Geschichten mit Shemot HaKodesh. Es gibt Briefwechsel, es gibt einen berühmten Brief, der mehr als zwei Jahrhunderte vor dem Tod des Rambans geschrieben wurde, also lange bevor er geboren ist, wurde Rav Hai Gaon angeschrieben. Rav Hai Gaon war eine sehr große Persönlichkeit, lebte in Bavel, ja, war Rosh Yeshiva Gaon von der großen Yeshiva in Bavel, also in Persien. Und er bekam eine Frage bezüglich Shemot HaKodesh. Und die Auseinandersetzungen, die im hohen Mittelalter zwischen den Rationalisten und mystisch eingestellten Rishonim, die haben nicht erst im 12. und 13. Jahrhundert angefangen, sondern die gab es auch schon früher und die gab es auch später. Es ist ein immer wiederkehrendes Thema. Die einen ziehen mehr Richtung Rationalismus, die anderen ziehen mehr Richtung Mystik. Und die Wahrheit besteht vermutlich aus einer vernünftigen Kombination aus beiden. Was vernünftig heißt, ist in den Augen, also was ich glaube, das ist ja vernünftig, was alle anderen denken ist. Alle anderen sollen von mir lernen, ja. Ich meine, es ist hier nicht leicht, eine Antwort darauf zu geben. Aber es ist schon sehr, sehr interessant, dass die Frage dann von Raweiga gestellt wird, gibt es so etwas als Shemot HaKodesh, mit dem man Wunder machen kann? Und man erzählt von einer Geschichte, von einer Geschichte von jemandem, der von Räuber attackiert wurde, und er hat dann einen Schem ausgesprochen, und plötzlich waren da die Schilfrohre wurden zu Spieße oder zu Pfeile, die die Räuber weggejagt haben. Die Antwort von Rav Hai Gaon ist: Ja, es gibt sowas, und wenn ihr davon einen Bericht bekommen habt, dann ist es falsch. Das heißt, Rav Hai Gaon hat eine sehr, er sagt, es gibt es, aber wenn ihr die Geschichten hört, sehr häufig sind es einfach erfundene Geschichten, Geschichten, die vielleicht überdramatisiert wurden, nicht ganz erfunden, aber überdramatisiert. Es muss nicht genauso sein, dass es so funktioniert. Rav Hai Gaon hat dann so eine Kombination zwischen feste Überzeugung in der Mystik und bestimmten Aspekten der Mystik und ein gewisser Skeptizismus, sagen wir, eine Offenheit dafür, dass nicht jede Geschichte, die man erzählt, auch zwingend sich so abgespielt hat. Und da ist die Frage, wie funktioniert diese Geschichte mit Shemot HaKodesh? Was macht man mit Shemot HaKodesh? Und die Antwort von Ramban an dieser Stelle ist: Shemot HaKodesh, die heiligen Namen Gottes, sind da für Meditation. Und wenn wir meditieren, dann beten wir anders, und dann können wir uns in der Dimension der Prophezeiung entfalten. Das heißt nicht, dass das alles ist, was Ramban zu Shemot HaKodesh zu sagen hat. Das heißt nicht, dass das die einzige Interpretation von Shemot HaKodesh ist, aber ich finde das schon sehr, sehr interessant, wie Ramban das darstellt. Die Namen Gottes hier, Shemot HaKodesh, für Meditation, und es ist mit dieser Meditation, dass der Kohen Gadol die Antwort von Urim Betumim bekommt. Nicht zwingend etwas, das der eine Frage gestellt hat, auch sehen kann. So, das war das Schuh für heute. Und jetzt möchte ich gerne Voten, Fragen, Erwiderungen hören.